Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance.
Wenn ich ein Managementsystem aufgebaut habe, beispielsweise für Informationssicherheit oder Datenschutz, ein ISMS, ein DSMS und wie sie alle heißen, dass dadurch alles sozusagen festgelegt ist und nicht verändert werden soll. Das heißt, wir müssen jetzt, weil wir eine Zertifizierung haben, können wir da leider nicht jetzt irgendwie ein neues Projekt aufsetzen und müssen uns an die Prozesse halten. Das stimmt nicht. Das ist falsch. Jedes Managementsystem hat die Aufgabe, seine Prozesse fortlaufend zu verbessern. Das ist aus meiner Sicht auch das allerwichtigste Ziel eines Managementsystems. Bedeutet auch, immer wieder zu schauen, wenn sich ein Prozess ändert, wenn etwas dazukommt, nicht zu sagen, geht nicht, wir haben hier Richtlinien, keine Chance, sondern es muss einen Prozess genau für den Change geben, sich das anzuschauen, was geht nicht, welche Aspekte spielen eine Rolle, wie ist entsprechend das Risiko, also Risikobewertung, und dann kann man entsprechend entscheiden, Weg A, B oder C gehen.
Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller.
Es ist wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und mein heutiger Gast ist, ich freue mich sehr, Marco Peter, CEO von Nextwork. Hallo Marco.
Hi Norman, aber korrekt wäre Part-Time CEO.
Part-Time CEO, ja, darauf gehen wir nachher noch ein. Unbedingt, denn ich habe mal überlegt, ich weiß nicht, auf welche Zahl du kommst, aber wie lange kennen wir uns jetzt schon? Weißt du es? Wie viele Jahrzehnte?
Also mindestens 2 Jahrzehnte sind sie auf jeden Fall. Also über 20 Jahre. Irgendwas. Bisschen drüber.
Ja. Genau. Wir haben uns kennengelernt in einer Kreativagentur, in der wir beide gearbeitet haben. Und was ich immer sehr beeindruckend an dir fand, war, du warst so ein, wie soll ich sagen, so ein kreativer Geist, der also auch gerade was unternehmerisches Arbeiten oder Leadership-Qualitäten angeht, immer schon im Teamaufbau überzeugt hast oder der Umsetzung neuer Ideen überzeugt hast, aber auch so deine Souveränität fand ich sehr beeindruckend. Einfach als Top-Experte auch dein Team so mitzunehmen auf deine Reise. Und deswegen würde ich gerne dich bitten, bevor wir so in den Vergangenheiten schwelgen, dass du dich vielleicht selbst nochmal kurz vorstellst. Wer bist du so als Privatperson und was genau hast du mit Nextwork aufgebaut?
Ja, mein Name ist Marco Peters. Ich bin mittlerweile 45 Jahre alt. Ich fühle mich natürlich viel jünger. Komme ursprünglich aus Wuppertal, bin aber seit über 25 Jahren jetzt schon in München. Heißt natürlich, bin immer noch ein Zugereister. Mittlerweile 2 Kids, 16 und 18. Auch die sind natürlich Kinder eines Zugereisten und keine echten Bayern. Fühlen uns aber hier ganz wohl in München. Bin damals nach München gekommen und da haben wir uns auch kennengelernt in der Agentur, wo ich gelandet bin. Hab dann eine IT-Abteilung aufgebaut und kommen wir vielleicht noch zu, aber mir wurde ja irgendwann langweilig, wenn du so eine IT-Abteilung aufbaust und immer noch so sein Ding machst und vielleicht auch immer verbesserst, dann willst du vielleicht auch noch andere Sachen machen. Ich habe ein paar Sachen gemacht, unter anderem habe ich aber auch anderen Agenturen in der Zeit immer mehr Agenturen geholfen, die IT aufzubauen als externer IT-Chef, und das habe ich irgendwann gedreht und habe dann daraus ein Unternehmen gegründet, spezialisiert auf IT-Beratung in der Agenturwelt, also hochspezialisiert auf Apple-Infrastrukturen, wenn man das überhaupt so sagen darf. Damals hat man immer noch in der IT-Welt gelacht, wenn man sagt, Server-Infrastruktur, alles Apple-basiert. Heute ist es natürlich anders, weil da wird es keine Apple-Server mehr im Einsatz geben. Damals, vor allen Dingen im On-Premise-Bereich, also in einem kleinen Keller-IT-Bereich, war das schon etwas, wo wir hands-on wirklich IT machen mussten. Und ja, aus dieser Firma, die zuerst Solution Bar hieß und auch, wie es sich gehört, in einer Garage gegründet wurde, ist heute eine Compliance-Beratung geworden. Das heißt, das, was wir damals, oder ich war relativ alleine mit immer mehr Mitarbeitenden, Auszubildenden, die ins Unternehmen reingewachsen sind, beziehungsweise mit dem Unternehmen gewachsen sind. Und mittlerweile beschäftige ich 40 Expertinnen und Experten, insbesondere im Compliance-Bereich. 10 davon sind auch ITler oder immer noch in dem Bereich IT-Beratung und IT-Support zuständig und verantworten auch teilweise noch wirklich die IT von Agenturen als externer IT-Chef. Männliche Form deshalb, weil das alles immer noch Männer sind. Wir haben eine Frau in der IT, juhu, es geht los. Ansonsten sind wir ein total diverses Team mittlerweile mit den verschiedensten Hintergründen. Vor allem im Compliance-Bereich kommen die Leute zu uns aus, ja, mit allen möglichen Hintergründen, alles Quereinsteigende. Und wir sind heute spezialisiert vor allen Dingen darauf, Infrastruktur in jeglicher Form abzusichern, nachhaltig zu machen und den Unternehmen dabei zu helfen, auch das zertifiziert zu können, weil sie vielleicht von der Gesetzgebung her müssen oder weil ihre größten Auftraggeber das von ihnen verlangen. Und wir haben uns darauf spezialisiert, das, was wir gemerkt haben, was wir können, sind vor allen Dingen Assessments. Also Assessments fängt ja an bei einem Fragebogen und hört an bei einer krassen Zertifizierung. Mhm. Und in dem Bereich sind wir sehr erfolgreich, haben 3 Geschäftsbereiche mittlerweile, also IT. Das, was ich schon erzählt habe, machen wir auch noch weiterhin. Haben den größten Geschäftsbereich, der ist es Informationssicherheit. Ja, da sind wir spezialisiert auf die TISAX-Zertifizierungen. Und der neue, stark wachsende Bereich ist Nachhaltigkeit. Also alles, was unsere Kunden in dem Bereich nachweisen müssen, sich aufstellen oder auch wirklich jetzt mal loslegen müssen, vielleicht manchmal auch ein bisschen spät dran, helfen wir dabei, sich entsprechend auch so aufzubauen, dass man das auch kommunizieren kann und sogar zertifizieren kann.
Du warst übrigens der Grund damals, dass ich mich von meinem sehr geliebten PC getrennt habe. Also über dich bin ich über die Apple-Welt gekommen. Ich glaube, du hast dich beharrlich geweigert, mir zu helfen, was PC-Probleme angeht. Und als ich dann die Mac-Welt für mich entdeckt hat, dann war das Geschichte. Aber das nur so als kleiner kleine Nebeninfo. Thema IT-Sicherheit. Ich glaube, und das erzähle ich auch immer wieder hier im Podcast, dass das Thema Cybersecurity generell oder überhaupt das Thema Sicherheit völlig unterrepräsentiert ist. Und wir stellen ja immer wieder fest, dass wir verschiedene Eskalationsstufen in unserem Leben brauchen, wir Menschen, ja, um hier zu handeln. Wie präventiv sind die Unternehmen denn heute unterwegs? Also ist es wirklich so, dass der Angriff oder das Problem schon stattgefunden haben muss, damit die bei euch anrufen? Oder gibt es jetzt Umdenken, vielleicht auch im Hinblick auf künstliche Intelligenz?
Es ist immer schwer für mich oder auch für uns, die in dem Bereich unterwegs sind, ganz ehrlich zu antworten, weil man... Und ich sage jetzt auch mal, ich möchte in keinem Fall in eine Situation kommen, dass ich den Leuten erstmal mit Angst irgendwie eine Beratungsleistung anbieten möchte. Angst machen, weil das alles so schlimm ist. Aber wenn man mich ehrlich fragt und ich dann auch ehrlich antworte, was finden wir denn vor, wenn wir so Unternehmen analysieren? Und wir haben IT-Experten, die das mit relativ wenig Aufwand machen können. Ja, so eine Schwachstellenanalyse und dann mal die Schwachstellen aufzuzeigen, das ist schon krass, wie schlecht wie die Ergebnisse sind. Und da reden wir von kleinen Unternehmen, wie eben gesagt, mit Keller-IT bis hin zu großen, weltweit agierenden Konzernen, die, was weiß ich, alles für Cloud, aber auch Infrastrukturen verteilt auf der Welt haben. Das ist unfassbar und das schütteln wir auch immer. Während ich spreche, schüttel ich gerade auch mit dem Kopf, was wir da vorfinden. Im Sinne von, wir wundern uns, dass da nicht ständig was passiert. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht Glück.
Oh, wirklich? Was sind das so? Kann man mal so ein paar Beispiele nennen, sodass vielleicht der eine oder andere Hörer oder Hörerin hier sagt, oh, krass, das ist ja bei mir im Keller genauso.
Ich glaube, das Einfachste und was auch immer mehr automatisiert wird und dann auch mit KI-Systemen natürlich noch professionalisiert wird, und da sind wir ja noch in den Kinderschuhen, was wir da erleben, ist das ganze Thema Phishing. Phishing passiert viel mehr, als wir uns trauen zu sagen. Ja, wir sind natürlich ein bisschen näher dran, weil wir dann über die vertrauliche Schiene auch Informationen bekommen, vor allen Dingen bei unseren Kunden, dass da mal wieder was passiert ist. Ja, aber Phishing
bedeutet... Kannst du Phishing mal kurz erklären?
Genau, wollte ich gerade sagen, bevor ich jetzt hier irgendwie Tech-Talk mache. Das heißt, Klassiker ist eigentlich, ich kriege eine E-Mail, die sieht so aus, als wäre die von meiner Bank, von eBay oder was auch immer, und ich klicke etwas an und gebe vielleicht irgendwelche Daten ein, die da gar nicht hingehören. Ja, ich meine, klassischerweise ein Feld mit Benutzername und Passwort bringt uns Menschen irgendwie dazu, dass wir wenn der Benutzername E-Mail steht, unsere E-Mail-Adresse eintippen und bei Passwort ein Passwort eintippen, was wir vielleicht glauben, da benutzt zu haben. Was man aber an der Stelle oft vergisst, ist, dass wir bei so einer Phishing-Attacke und so einem Tool letztendlich das Passwort im Klartext übertragen. So, das heißt, wenn ich jetzt auf einer Maske meine E-Mail-Adresse und das Passwort, was ich vielleicht oft benutze, sage ich vielleicht gleich nochmal was dazu, was das für ein Blödsinn ist, machen aber immer noch die meisten Menschen, dann habe ich jetzt hier mal eben kurz Benutzerdaten abgegeben, die diejenigen, die sie jetzt gesammelt haben, sonst wo verwenden können. Vielleicht bei den ganzen Systemen, die ich im Einsatz habe und immer noch ignoriere, dass ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviere, was ja mittlerweile Pflicht ist.
Zum Glück. Das heißt, es sieht so aus, als würde ich mich irgendwo einloggen. Auch die Darstellung zum Beispiel beim Passwort mit diesen runden schwarzen Punkten ist wahrscheinlich das Gleiche. Aber auf der anderen Seite übertrage ich, als würde ich das quasi in einem Online-Formular dann an den jeweiligen Angreifer übermitteln. Also das wäre dann die Klartext-Geschichte. Jetzt habe ich letztens einen Blogartikel veröffentlicht zum Thema, wie einfach es ist, mit Hilfe künstlicher Intelligenz Angriffe zu gestalten und wie günstig in Form von Geld, also wie kostengünstig so ein Angriff und auch wie schnell das Ganze erfolgen kann. Ist das eine Entwicklung, die ihr beobachtet und die ihr vielleicht auch nicht erst seit ChatGPT-Zeiten, das scheint das neue KI-Zeitalter zu sein, beobachtet?
Ja klar, ich meine, uns geht es genauso wie dir. KI ist aktuell gerade irgendwie das neue heiße Ding, aber das ist ja nichts Neues. Ja. Also es gibt vielleicht ein paar Produkte, die neu sind und die jetzt das Licht der Welt erblicken und jetzt wirklich für alle Leute, die vorher überhaupt nicht wussten, was das bedeutet, jetzt auf einmal so ein, oh Mann, was ist das Neues? Ja, vieles davon ist erstmal nicht neu. Wir sind immer noch in der Entwicklung und das ist auch noch lange nicht alles. Das ist nichts Neues, dass wir in Bezug auf IT-Sicherheit hier Dinge sehen. Und wenn wir jetzt bei Phishing bleiben, dass da Dinge relativ einfach, das können Leute machen, die vielleicht eine ganz andere Sprache und Kultur haben als Hintergrund. Und jetzt sagen wir, ergreifen jetzt mal deutsche Unternehmen an, dann können die natürlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und entsprechenden Automatisierungssachen Kampagnen fahren, die einfach aussehen, als wären sie echt. Und das ist die neue Stufe, die wir bisher nicht kannten. Bisher konnten wir den Leuten immer auch in Schulungen erklären, ja, les mal den Text, da sind Schreibfehler drin, die Übersetzung ist irgendwie falsch, das kann nicht von der Deutschen Post kommen und so weiter. Das ist nicht mehr so einfach. Ja.
Wird immer professioneller. Ne? Und immer vielleicht auch immer schneller, weil die Geschwindigkeit ist oftmals das, was Unternehmen ja abhängt. Ja? Also wie schnell komme ich als IT-Abteilung in meinem Unternehmen eigentlich noch klar? Wenn ihr euch mit den Spezialisten in den Unternehmen unterhaltet, was haben die für Know-how? Was haben die für Kompetenzen? Ist es noch, sagen wir in Anführungsstrichen, die EDV-Abteilung von damals mit ein paar Schulungen oder sind das immer mehr Spezialisten, die gerade jetzt auf solche neuen Angriffsformen oder auf die neue Art und Weise, wie angegriffen wird, spezialisieren? Oder wie nimmst du das wahr? mal so hinter die Kulissen zu schauen.
Die gute Nachricht ist, hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, und das wurde ich oft gefragt, und dann habe ich über meine Erlebnisse gesprochen und oder ich habe sie selber abbekommen, dass es jetzt schon mal anders ist. Also damals hatten wir die Schwierigkeit, immer in der Welt der Informationstechnologie, also IT, in IT-Abteilungen entsprechend Dinge vorantreiben zu wollen und haben aber die Geschäftsführungsabteilung oder dieses Management, den Vorstand, die Vorstandsetage etc. nicht erreicht, weil das nicht dort angesiedelt war. Und ich habe immer, auch vor 10 Jahren schon gesagt, hey, ich glaube, IT ist nicht irgendwie was Neues oder ist auch nicht irgendwie ein Tool oder ist auch nicht sowas vergleichbar wie unser Fuhrpark, die Autos. Irgendetwas, was wir noch einsetzen an Tools, sondern das muss das Betriebssystem des Unternehmens werden und deswegen gehört jemand mit dem Fachwissen IT in die Geschäftsführung, in die Vorstandsetage und so weiter, um überhaupt dort zu verstehen, was ist denn das, was hier vorangetrieben werden soll, wo wir hinterher sind, wo wir Entscheidungen treffen können. Und das ist heutzutage schon besser, aber in vielen Fällen auch noch nicht so. Und da rede ich gerade nur von der Infrastruktur, von den Tools, die wir vielleicht brauchen. Aber jetzt brauchen wir nochmal jemanden, eine Person, die versteht, was können wir denn jetzt hier auch noch für uns nutzen. Zum einen, wo müssen wir aufpassen, dass uns irgendwas angreifbar macht. Angreifbar kann ja alles Mögliche sein. Das kann ja auch sein, mir fällt das Kartenhaus zusammen durch Zufall, durch irgendwas Blödes und muss ja nicht unbedingt ein Angriff sein, ja. Und das andere ist aber, wie können wir es nutzen und wie können wir das in unsere Geschäftsmodelle integrieren? Wie können wir den nächsten Schritt mit unserem Unternehmen machen und nicht stehen bleiben?
Würdest du sagen, dass wir in Sachen Digitalisierung im internationalen Vergleich deshalb so ein bisschen abgehängt wurden, weil genau das zu spät stattgefunden hat? Also dass man sagt, die Kompetenz IT oder Software oder auch Technologie zu spät einfach auf dem C-Level angesiedelt wurde?
Ja, exakt, weil genau deshalb bleibt man ja eher stehen und macht das, was man schon immer gemacht hat, was gut funktioniert und verändert ja auch viel langsamer. Ja, Innovation, da sind wir nun mal, also wir Deutschen per se schon mal nicht so, dass wir mutig und risikofreudig sind, ja, das kann man ja schon beim Gesellschaftsrecht sehen und beim bürgerlichen Gesetzbuch stehen auch Dinge drin, dass Risiko irgendwie nicht so was Tolles ist, das sollten wir schon alles im Griff haben. Und ich glaube, das ist so eine Schwierigkeit, die wir erstmal in unserer Natur so haben, in unserer Kultur haben.
Ja, aber wir lieben ja Sicherheit, ja, also deswegen ist ja wahrscheinlich auch das, der Erfolg begründet deines Unternehmens und deines Teams, dass wir genau das anstreben sollten, was ja auch keine schlechte Idee ist, mal so per se. Ja, aber ich glaube, und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe bei euch, so die Balance herzustellen. Also tatsächlich immer noch innovieren zu können auf der einen Seite, ne, also dieses Explorieren, mal was Neues ausprobieren, neue Prozesse, neue Geschäftsmodelle und dergleichen. Und das andere ist trotzdem noch das konservative Sicherheitsdenken, also das Gefühl zu haben, ich lege mich abends ins Bett und meine Firma gibt es morgen immer noch. Ja. Aber mehr und mehr wird natürlich, und deswegen finde ich das auch nochmal einen ganz tollen Begriff, den du gerade genannt hast, Betriebssystem. Ja, also wenn ich mich mal so 20, 25 Jahre zurückerinnere, Betriebssystem war, hey, mein Rechner läuft, mein E-Mail-Client funktioniert, ja, wir haben irgendwie ein Netzwerk und haben irgendwie eine Sicherheitsstrategie, wenn wir gut sind, aber heute ist das ja noch viel mehr als das, ja. Also wir rechnen zum Beispiel immer mal wieder aus, was wäre gewesen, wenn ein Unternehmen vor 10 oder 20 Jahren KI eingesetzt hätte mit den Möglichkeiten, die KI heute hat. Also wo wäre das Unternehmensergebnis? Aber auch, was hättest du für eine Infrastruktur gebraucht? Und da zeigt sich, dass sich da nicht so viel geändert hat. Also dass die digitalen Prozesse leider immer noch nicht so smart sind, ja, um auf solche Marktveränderungen reagieren zu können. Ist das eine Anforderung, die immer mehr an euch herangetragen wird? Also inwieweit man IT und Infrastruktur mit neuen Geschäftsmodellen, neuen Prozessen verbinden kann?
Klar, weil letztendlich ist ja genau das, was wir mit dem Stichwort Digitalisierung ja irgendwie auch nicht so ganz verstanden haben. Also letztendlich ein digitalen Zwilling heißt es ja auch oft, ne? Digitalen Zwilling des Unternehmens zu bauen. Das heißt, eine Parallelwelt, die Offline-Welt, die wir kennen. Ja, wenn wir ein Unternehmen gründen, dann brauchen wir einen Ort, wir brauchen ein Büro, wir brauchen einen Serverraum, wir brauchen Kabel, um Computer anzustecken. Und dann sitzen wir vor den Computern mit einer Tastatur und dann drucken wir was aus, das kommt dann auf Papier, das hängen wir auf, das ordnen wir in Ordnern, das packen wir dann in irgendwelche Regale, voll gefüllt mit Ordnern und so weiter. Und diese ganzen Wörter wie Ordner und Dokumente und so weiter, die kommen ja aus der Offline-Welt, die findet aber digital auch statt. Wir haben da auch Ordner und in meiner Welt nicht so wenig wie möglich, aber Ordner und Dokumente und diese ganze Denke, wie wir physisch ja auch mit dem Ganzen umgehen, das machen wir ja auch digital. Und das Schwierige dabei war eigentlich zu sagen, okay, wir müssen eigentlich jetzt mal den nächsten Schritt gehen und nicht immer nur versuchen, hier eine Parallelwelt zu schaffen, wie wir denken, fühlen und auch haptisch mit Dingen umgehen, dass wir das jetzt in der digitalen Welt vielleicht anders machen.
Ja.
Also um mal bei dem zu bleiben. Ich könnte ja jetzt alle meine Dokumente einfach in einen Raum schmeißen, irgendwie hinpacken und beim Reinfliegen wird es gescannt. Und das heißt, ich muss eigentlich nur noch in den Raum gehen und sagen, hey, ich brauche jetzt das Dokument mit der Passwortrichtlinie. Und dann kommt es hergeflogen und dann ist es da. Da muss ich nicht Dokumente fürs ISMS im Ordner 7 von 2023, da sind die Richtlinien IT drin und so weiter, sondern ich google einfach den Raum.
Ja, spannend. Das heißt, auch solche Prozesse designt ihr richtig, oder?
Richtig, ja. Ist genauso schwierig wie damals alle Leute, die sich mit Digitalisierung beschäftigt haben, Unternehmen dabei geholfen haben, das zu machen. Das beschreibt es eigentlich ganz gut, was ich gerade gezählt habe. Das ist heute immer noch so. Ja, das heißt, und je nachdem, in was für Unternehmen du bist, wie festgefahren sind die in ihren Prozessen, ist dieser Change, wie er so schön heißt, meistens groß oder sehr, sehr groß.
Ja, da triffst du genau ein Beispiel, was ich vor ein paar Wochen erlebt habe. Da habe ich mich mit einem großen Konzern unterhalten und es ging darum, was Neues aufzubauen mit KI. Also ein KI-Modell einzusetzen mit den eigenen Unternehmensdaten, das Ganze datenschutzkonform und so weiter. Und die Abteilung hat sich mit KI schon beschäftigt und ChatGPT, inwieweit kann man das über eine Azure Cloud-Lösung irgendwie nutzbar machen für das Unternehmen, welche Prozesse und so weiter. Und ich habe dann gesagt, okay, wie sieht's denn aus? Können wir irgendwie ein Projekt aufsetzen und mal ganz konkret an einem Thema, an einem Use Case arbeiten? Und die Antwort war, wir werden jetzt erstmal ein halbes Jahr Pentests machen und werden uns dann irgendwie zurückmelden und dann mal überlegen, was wir dann ganz konkret machen können. Also mehrere Treibanker rausgeworfen, das Projekt quasi zum völligen Stillstand gebracht. Was kann man Unternehmen empfehlen, so aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung? Wie muss ich vielleicht auch meine Compliance-Richtlinien weiterentwickeln, vielleicht sogar transformieren, dass ich in der Lage bin, schnell Innovationen zumindest mal zu testen, ja, in Iterationsprozessen mal auszuprobieren und zu lernen, anstatt mein ganzes Unternehmen so maximal einzubremsen?
Ja, das denken ja tatsächlich viele fälschlicherweise, dass wenn ich ein Managementsystem aufgebaut habe, beispielsweise für Informationssicherheit oder Datenschutz, ein ISMS, ein DSMS und wie sie alle heißen, dass dadurch alles sozusagen festgelegt ist und nicht verändert werden soll. Das heißt, wir müssen jetzt, weil wir eine Zertifizierung haben, können wir da leider nicht jetzt irgendwie ein neues Projekt aufsetzen und müssen uns an die Prozesse halten. Das stimmt nicht. Das ist falsch. Jedes Managementsystem hat die Aufgabe, seine Prozesse fortlaufend zu verbessern. Das ist aus meiner Sicht auch das allerwichtigste Ziel eines Managementsystems. Bedeutet auch, immer wieder zu schauen, wenn sich ein Prozess ändert, wenn etwas dazukommt, nicht zu sagen, geht nicht, wir haben hier Richtlinien, keine Chance, sondern es muss einen Prozess genau für den Change geben, sich das anzuschauen, was geht, was geht nicht, welche Aspekte spielen eine Rolle, wie ist entsprechend das Risiko, also Risikobewertung, und dann kann man entsprechend entscheiden, Weg A, B oder C gehen. Meistens ist es das und in den seltensten Fällen heißt es wirklich dann, ist ein No-Go, geht nicht.
Ja, spannend. Das ist auch noch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den ich nochmal unterstreichen will. Also das bedeutet, die Prozesse sind irgendwann mal definiert worden, ja, und viele Abteilungen hangeln sich wahrscheinlich dann entlang, so Malen nach Zahlen-Prinzip. Aber die Flexibilität oder auch die Weiterentwicklung muss natürlich gegeben sein, weil ich sonst natürlich in diesem starren Konzept nicht weiter vorankomme. Also keine Prozesse zum Beispiel durch KI effizienter gestalten kann, neue Geschäftsmodelle entwickeln kann und so weiter. Und damit natürlich auch so meine gibt es eigentlich einen neuen Begriff für IT-Abteilung? Ist ja nicht mehr, ja? Oder? Also gibt es da irgendwas Neues?
Ja.
Mal IT-Abteilung sagen.
Es gibt ja den CIO, da geht es ja wirklich eher um Information, nicht nur um die Technology. Mhm. Das ist eigentlich schon das, was ich auch meine mit C-Level angekommen. Das sind die CIOs und die sind oft auch keine ITler, ja, sondern da geht es eher darum, generell das Thema, wie gehen wir mit Informationen um, wie schaffen wir Informationen, und da steckt ja alles drin, von Compliance über Informationssicherheit bis zu Datenschutz.
Ja. Und was hältst du von einem CAIO?
Ja, also einen, der wirklich... Ciao.
Wie nennt ihr den liebevoll?
Ciao.
Ciao.
Ist ein kleiner Running Gag bei Nextwork. Ja. Die Chaos, die sind jetzt so die neuen Leute, die genau da andocken, wenn es vielleicht die Leute, die jetzt Datenschutz verantworten, Informationssicherheit verantworten, Compliance verantworten, aufhören an der Stelle darüber nachzudenken, okay, was machen wir denn jetzt mit neuen Tools? Ich will jetzt nicht KI sagen oder AI. Was machen wir denn mit neuen Tools, die mehr können als das, was wir so bisher so gemacht haben im Unternehmen? Mhm. Und die hören eben auf, wenn es darum geht, dürfen wir das? Geht das einher mit unserem Regelwerk, mit unseren Prozessen, mit der Sicherheit? Ist das compliant und so weiter? Sondern da spielt ja auch Innovation eine große Rolle, um dann wirklich mit Teams zu bilden und zu sagen, okay, wir haben das eine Team, da geht es darum, wie können wir neue Tools einsetzen und bleiben sicher? Und das andere Team müsste sich darum kümmern, wie können wir neue Tools einsetzen, um ja die Arbeitszeit zu verbessern, das Geschäftsmodell zu verbessern, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also das ganze Thema Strategie, und das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Und das ganze Thema Neues, Strategie und so weiter, das hat ja wenig zu tun mit den Verantwortlichen, die jetzt sich dafür, ja, die einfach nur schauen, können wir es einsetzen, dürfen wir es einsetzen. Mhm. Das ist ein großer Unterschied.
Wie ging es euch denn, als ChatGPT in den Markt kam? Es war auf eine gewisse Weise absehbar, dass vielleicht auch durch neue Hardware-Möglichkeiten, durch neue Hochleistungschips da einfach noch viel mehr möglich werden würde. Aber mit der Einführung von ChatGPT und dem ganzen Marketing, was darum entstanden ist, haben ja jetzt auch wirklich alle verstanden, was man mit künstlicher Intelligenz oder zumindest eine Ahnung davon, was man mit künstlicher Intelligenz in Zukunft noch alles machen könnte, wie effizient das Ganze ist. Also auch die im Vorstand, die mit der Technik in der Vergangenheit noch nicht so viel zu tun hatten. Wie war das für euch, als dann die Unternehmen anriefen und freudestrahlend darüber berichten, dass ihre Prozesse in den Fachabteilungen jetzt besser laufen, weil ChatGPT von OpenAI am Start ist?
Kenne ich, ehrlich gesagt, keinen einzigen Fall.
Ehrlich?
Das hört sich fast zu schön an. Nee, es ist eigentlich eher so, wie wir es eben dargestellt haben, die Vorsicht. Ne? Die meisten Unternehmen auf unserer Kundenliste sind hauptsächlich in Deutschland. Das heißt, erstmal die Angst oder die Vorsicht, oh, dürfen wir das? Oh, erstmal verbieten. Ja? Dann müssen wir erstmal alles verbieten. Wie können wir in der Firewall das einstellen, dass das im Unternehmen nicht verwendet werden kann? Ja? Alle, die schon mal im Unternehmen gearbeitet haben und in der Situation waren, die wissen auch heutzutage mit dem kleinen Gerät, was man in der Hosentasche hat, es gibt andere Wege, wenn man es nutzen möchte. Man kriegt das eh hin. Also das kann man, ist sowieso immer der falsche Weg. Also das heißt, wir waren eher diejenigen, die sagen, okay, wir müssen es anschauen. Aber wir haben sofort, was das Thema Compliance angeht, erstmal gesagt, hey, das ist erstmal nichts Neues. Wir müssen alle IT-Dienste, wie sie so schön heißen, sowieso einzeln freigeben, wenn sie eingesetzt werden dürfen. Aus der Sicht der Compliance, aus Sicht der vielleicht auch für eine Zertifizierung festgelegt, dass wir genau diesen Prozess haben. Und da ist es egal, ob jemand den Google-Übersetzer oder DeepL einsetzen möchte oder jetzt ChatGPT verwenden möchte. Wir müssen dieses Tool analysieren und freigeben und beim Freigeben auch ganz klar definieren, was sind die Spielregeln dabei.
Jetzt ist ja Freigeben, ich habe mich auch mit einem Unternehmen unterhalten, das ist relativ groß, Industrieunternehmen, und habe dann so die Frage gestellt und gesagt, okay, wie kontrolliert ihr denn den Einsatz von ChatGPT? Ja, also ich plädiere ja immer für den Einsatz eigener KI-Modelle, also die du wirklich in deiner eigenen Umgebung unterhältst und nicht die Daten irgendwie mit amerikanischen Unternehmen zu teilen. Weil ich eben auch schon gehört habe, dass das Protokoll der letzten Vorstandssitzung von der Assistentin dann halt einfach zu Hause erstellt wurde mit ChatGPT, ja, also personenbezogene Daten ausgetauscht wurden oder sogar unternehmensinterne Informationen das Haus verlassen. Ich habe von einem anderen großen Industrieunternehmen erfahren, dass sogar Patentbeschreibungen mit ChatGPT gemacht wurden. Ja, also da kriege ich auch als Nicht-Compliance-Profi kalte Füße. Lässt sich das überhaupt integrieren? Also lassen sich amerikanische Tools, ob das jetzt KI-Bilderstellungstools sind oder was auch immer, lässt sich das überhaupt machen oder ist nicht, oder vielleicht gibt es auch einen anderen Weg, den ich noch nicht kenne, aber ist nicht das Betreiben eines eigenen KI-Modells mit meinen eigenen Daten unter voller Kontrolle auf deutschen Servern das, wo es hingehen muss?
Ja, also es gibt ja zwei Ja's in dem Fall. Das eine ist, es braucht Spielregeln, wie ich gesagt habe. Du kannst natürlich mit bestimmten X'en, die du einbaust, relativ schnell das Risiko absolut minimieren. Nicht eliminieren, aber minimieren. Mhm. Und darum geht es ja in erster Linie, auch in Bezug auf personenbezogene Daten, wie du gesagt hast, oder auch was die Vertraulichkeit angeht von Unternehmensdaten. Das heißt, da gibt es erstmal einen Hebel. Wenn man die Spielregeln verstanden hat, kann man die Tools nutzen, ohne dass man die Dinge preisgibt, die da nicht hingehören. Das andere ist natürlich, okay, bin ich jetzt in einem Bereich unterwegs, wo das hauptsächlich passiert, wo Innovation stattfindet, wo das, was du erzählt hast, stattfindet, dann ist es ein richtiger Weg zu sagen, ich brauche was Eigenes. Auch die Bundesregierung hat ja relativ von Anfang an gesagt, also wenn wir was nutzen, dann müssen wir erstmal was Eigenes bauen. Ne? Und das ist dann auch der richtige Weg und das ist ja heute möglich.
Ja, schneller denn je. Ja. Also ich finde es ja toll, was da in Heidelberg, Heilbronn oder auch hier bei uns entsteht. Also das Engagement in der Richtung muss es einfach sein, weil diese Welle, ich glaube, man kann es glaube ich nicht mit dieser NFT-Welle oder sowas vergleichen. Ich glaube, dass das schon die dritte oder vierte Welle ist zum Thema KI. Also wir haben das ja irgendwie schon seit ein paar Jahrzehnten am Hut, aber die Hardware war einfach noch nicht in der Power unterwegs, dass wir es hätten wirklich einfacher nutzen können. Wie verändert sich das auch oder hat das irgendwie auch Einfluss auf die Mitarbeiter, die ich in einem Unternehmen brauche? Also bei Programmierern weiß ich zum Beispiel, die haben ihre Stellenanzeigen sofort zurückgezogen und haben gesagt, hey krass, unsere Programmierer haben jetzt einfach 10-mal mehr Power durch ChatGPT oder andere Tools. Wie ist das im Bereich der IT? Da lassen sich ja Prozesse oder diese Beratungsleistung nicht, weil es ja doch ein sehr hoch individuelles Business ist, in dem ihr unterwegs seid, es sind ja immer wieder andere Infrastrukturen. Hat das da einen Einfluss bei euch?
Ja, da würden jetzt viele Dinge und Beispiele, höre ich da auch mal wieder, auch unsere Kunden kommen dann mit Anfragen an. Da darf man aber nicht, das darf man nicht verwechseln. Da ist das viel größere Thema zu automatisieren, was immer noch in den meisten Unternehmen gar nicht stattfindet. Ja, wir nennen es Turnschuh-IT, findet da statt. Also selbst Checklisten zu haben, aber dann immer das Gleiche zu machen. Ja, der Klassiker ist eigentlich das Onboarding von Mitarbeitenden. Ja, ist immer das Gleiche. Die brauchen einen Rechner, die brauchen einen Laptop, die brauchen die Software, die brauchen einen E-Mail-Account, die brauchen und so weiter. Das ist, und das würde ja immer mehr mit der Zeit. Damals, als wir zusammengearbeitet haben, da gab es keine Checkliste. Ich saß ja auch zwei Tische weiter. Wenn da irgendwie gefehlt hat, dass der Drucker 7 eingerichtet war, dann bin ich halt mal kurz mit meinen Turnschuhen vorbeigekommen und habe den Drucker eingerichtet. Heute ist das ist ja viel umfangreicher. Allein die Menge an Lizenzen, die du da hinterlegen musst. Das ist unfassbar, dass Unternehmen das immer noch zu Fuß machen, weil du kannst diesen einen Schritt mal aufnehmen Und dann brauchst du eben bei jedem Onboarding-Prozess nur noch abspielen. Und wenn wir sprechen ja auch von Offboarding in dem Zusammenhang, weil es kommen ja nicht nur Leute dazu, manchmal verlassen ja auch Leute das Unternehmen und das ist ja fast noch wichtiger, was die Sicherheit angeht. Bei dem Onboarding ist es das Wichtigste, was die Verfügbarkeit angeht, also dass die möglichst schnell auch wirklich alles haben, um arbeiten zu können. Und beim Offboarding ist das ja genau das Gegenteil. Das heißt, sie müssten relativ schnell auch die Dinge entzogen bekommen. Das heißt, du machst die Checkliste rückwärts, darfst da auch nichts vergessen. Wenn das automatisiert ist, drehst du den Automatisierungsprozess ja eigentlich nur um und drückst da auf Play. Und das ist erstmal so das ganz, ganz wichtige Schritte, die in der IT in den meisten Fällen immer noch fehlen. Und jetzt hast du dann natürlich noch die Möglichkeit, mithilfe von KI, in welcher Form auch immer, das unterstützen zu bekommen. Aber das gilt ja dann letztendlich für alle im Unternehmen. Also bei uns sind, was die künstliche Intelligenz angeht, die Hilfestellung, da habe ich die Vision, dass vor allen Dingen die Leute, die bisher das nicht geschafft haben, dass die Technologie an sich es schafft, dass wir weniger Arbeitszeit verschwenden müssen für Dinge, die wir immer wieder tun, die vielleicht auch nicht nur automatisiert werden können, sondern wirklich auch unterstützend mit einer Vorbereitung, die ich nicht mehr brauche. Ich brauche nicht mehr 2 Tage lang analysieren und Dinge tun. Ja, das kann ein KI-Tool für mich vorbereiten und ich muss nur noch nacharbeiten. In der Welt sind wir gerade. Wir sind noch nicht so weit, dass die KI alles für uns machen kann in der Qualität, wie wir es gemacht haben. Es braucht noch die Menschen. Aber wie du es eben bei den Programmierern gesagt hast, ja, nur noch ein Bruchteil. Und das wird auch immer weniger werden. Aber das ist für mich, um wieder auf meine Vision zu kommen, genau das, was uns gefehlt hat, seitdem ich mit IT zu tun habe. Also ich habe angefangen, als das Internet angefangen hat. Ja, das heißt, 1995 habe ich es miterlebt, wie die Post abgelöst wurde von E-Mails. Und wenn man jetzt schaut, was in den meisten Menschen, die in Unternehmen arbeiten, passiert ist, dass das gar nicht hilfreich ist heute. Heute ist E-Mail für die meisten ein Thema, womit sie wahrscheinlich zu einem professionellen Arzt gehen sollten, um sich da helfen zu lassen, weil sie einen absoluten Overload haben. Und in den letzten Jahren sind zu E-Mail ja immer mehr Tools und Dinge dazugekommen, die das ja noch viel schlimmer gemacht haben. Ja, ist schön, dass Teams jetzt eine Rolle spielt in Unternehmen, aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, muss ich immer auf meine Teams-Nachrichten gucken und auf meine E-Mails. Manchmal kriege ich sogar zu jeder Teams-Nachricht auch eine E-Mail und so weiter. Das heißt, das alles ist Technologie, Digitalisierung passiert in den letzten 20, 25 Jahren, die uns überhaupt nicht geholfen hat, dass wir unsere Arbeitszeit verringern können, sondern in den meisten Fällen, und ich spreche mit vielen Leuten und was auch Ordnung ins digitale Leben, ja, E-Mail sortieren, finde ich, dass man heute überhaupt noch drüber reden muss. Aber leider ist das so. 90% aller Leute, die ich kenne, die einen normalen Bürojob haben mit Projektarbeit, Kunden und so weiter, die wenn ich das E-Mail-Postfach sehe, da schüttel ich mir den Kopf und denke mir so, da kannst du ja gar nicht irgendwie in Ruhe Feierabend machen, weil du wirst ja niemals schaffen, dein Postfach abzuarbeiten. Dieses Gefühl, das ist doch schlimm. Und jetzt haben die noch einen WhatsApp-Channel, jetzt haben die noch einen Slack-Kanal, Teams und Slack parallel laufen lassen, macht Sinn, weil das sind ja ganz andere Sachen und so weiter. Da brauche ich gar nicht weiter erzählen, aber im Durchschnitt hat jeder etwa 30 verschiedene Kanäle, wo Nachrichten oder Informationen auf einen oder Aufgaben auf einen zukommen, die man in irgendeiner Form im Griff haben muss. Ich habe ein bisschen ausgeholt, aber was jetzt passieren muss, ist, dass wir es schaffen, dass durch diese Intelligenz, die jetzt da eine Rolle spielt, das so krass zu minimieren, dass wir jetzt bitte es schaffen, dass die Technologie uns hilft, dass wir ein viel besseres Leben führen können, weil die Technologie es schafft, uns dabei zu unterstützen, dass wir gar nicht mehr so rödeln müssen. Da sind wir schon beim Thema New Work und weil das hat sehr viel mit KI zu tun heute.
Ja. Vielleicht wird das Versprechen ja endlich mal eingelöst. In Zeiten der Industrialisierung hat man ja gesagt, hey, jetzt haben wir eine Dampfmaschine, es wird alles leichter, wir müssen weniger arbeiten. Das hat nicht gestimmt. Ja, dann kam so das Internetzeitalter. Ja, wir haben eigentlich noch mehr Kommunikationskanäle an die Hand bekommen und mussten uns dann auch in der digitalen Welt noch zusätzlich zur physischen Welt austauschen und dort Sachen abarbeiten. Es wurde also auch nicht weniger, im Gegenteil. Und ich glaube, das haben wir irgendwie alle gespürt, dass das vor allen Dingen auch an körperliche, an die Substanz geht, diese ständige Erreichbarkeit, dieser, ich habe irgendwann mal gelesen, ein Mensch hat heute am Tag so viele Informationen wie ein anderer Mensch vor 200 Jahren seinem ganzen Leben. Also das ist die Informationsdichte, hat unfassbar zugenommen. Aber wenn ich die schon mal dran habe, lieber Marco, was kann ich tun, um diesen ganzen Kanälen Herr zu werden? Also ich glaube, jeder von uns, also du wahrscheinlich nicht und dein Team, aber wir kämmen jeden Tag die E-Mail-Postfächer durch, wir sind auf den sozialen Netzwerken, arbeiten dort Nachrichten ab. Ja, das sind ja alles Fernbedienungen, also andere bestimmen über unsere Zeit und sagen, du beschäftigst dich jetzt mit meiner E-Mail, aus der immer eine Aufgabe hervorgeht und wenn es eine Antwort ist auf diese E-Mail, wie löst ihr das?
Also grundsätzlich glaube ich, dass ich das auf die Spitze getrieben habe, ich persönlich. Das heißt aber noch lange nicht, dass es alle bei Nextwork so machen. Also jeder macht das ja so ein bisschen so, wie man es gelernt hat, wie man es abgeguckt hat, wie man es selber vielleicht auch so machen möchte. Und dann noch, wie lasse ich mich eigentlich darauf ein, auf welchem Kanal mich jetzt meine Kunden erreichen? Wo kriege ich jetzt meine To-Dos und so weiter? Die gute Nachricht ist, dass das die Art und Weise, wie wir unsere Projekte machen, festgelegt ist, welche Kanäle genutzt werden. Und ich habe von Anfang an auch immer gesagt, hey, ich kann euch nur den Tipp geben, bleibt dabei, dass wenn andere Kanäle genutzt werden, ignoriert die Nachricht. Ja, wir haben diese drei Tools und da arbeiten wir mit und da können wir nachvollziehen, da findet Dokumentation statt und all das, was wir brauchen, sobald andere Kanäle passieren, einfach ignorieren. Es gibt Leute, die kriegen dann Nachrichten über LinkedIn. Hey, hast du meine E-Mail gesehen? Ja, ignorieren, bitte auf niemals darauf antworten. Am besten gleich den Kontakt entfernen, weil das kommt überhaupt nicht hin. Ja. Oder WhatsApp, Klassiker. Ja. Also wie auch immer haben die meine Handynummer rausgefunden. Bei mir steht sie auch in der Signatur. Ja. Die ist dafür da, dass man mich anrufen kann in einem bestimmten Fall. Aber bestimmt nicht, dass man jetzt eine WhatsApp-Nachricht schreibt, ich habe dir gestern eine E-Mail geschrieben, hast du die gesehen? Oder schreibt nochmal den gleichen Text der E-Mail per WhatsApp. Ist ein blödes Beispiel, aber ich glaube, das mal grundsätzlich festlegen, welche Kanäle wir nutzen und auch ganz klarstellen, Spielregeln festlegen, dass auch nur die genutzt werden können, um überhaupt die Qualität gewährleisten zu können. Und das mache ich privat genauso. Also wenn ich bestimmte, ich meine, letztendlich könntest du ja über Signal, kriegst du ja sogar auch schon Nachrichten auf deinem Handy, wenn du was mal installiert hast und vielleicht nutzt du das eigentlich gar nicht, einfach ignorieren. Die Leute, die was von dir wollen, die werden sich schon melden. Ja. Und das ist aber, ganz ehrlich, für die meisten aktuell sehr schwer. Und deswegen ist es meine Vision und es ist aktuell leider noch nicht so, dass das tatsächlich schon so ist. Aber wir brauchen, glaube ich, beides. Wir brauchen Spielregeln für uns selber. Und das kann man im Unternehmen festlegen. Es gibt Spielregeln für die private Welt. Ganz ehrlich, die Kanäle, die ich gerade aufgezählt habe, haben nur fürs Business gezählt. Wenn man die privaten noch dazu nimmt, da reden wir davon, dass du auf Snapchat angeschrieben wirst, du wirst auf Instagram angeschrieben, du wirst auf Facebook, gibt es überhaupt noch, angeschrieben, WhatsApp. Da zählst du nochmal 30 Kanäle auf. Jetzt bist du nur in deinem Freundeskreis schon mit Overload. Wo habe ich jetzt welche Push-Notifications, weil ich mich, weiß ich nicht, zum Abendessen verabreden möchte? Das ist ein Aufwand, ja, den gab es vor ein paar Jahren, vor vielen Jahren, als wir damals, als wir beide noch jung waren, uns verabredet haben. Ich weiß noch, als wir nach Italien gefahren sind. Ich glaube nicht, dass wir da 200 Nachrichten auf 5 verschiedenen Kanälen dafür gebraucht haben, dass wir das jetzt irgendwie verabredet haben.
Aber deswegen kommen die Kinder auch nicht von den Dingern weg. Ich interviewe ja meine Kinder regelmäßig darüber, wie funktioniert die Kommunikation bei euch? Gibt's Regeln? Ja, also habt ihr irgendein Commitment? Und wir reden hier von 15 und 17, fast 18 sind die beiden, an die ich gerade denke und die ich regelmäßig interviewe. Und das ist unglaublich. Die sind auf den ganzen Plattformen unterwegs. Und ich sage, warum bist du bei Snapchat? Warum bist du bei Insta? Warum hast du bei Insta 2 Accounts? Da gibt es so einen halböffentlichen, also nicht einen öffentlichen, sondern einen halböffentlichen. Und dann wird nochmal gefiltert und dann gibt es nochmal so ein echt top secret, ey, nur meine engsten Buddies Account. Dann gibt es, glaube ich, noch, jetzt habe ich den Namen vergessen, Be irgendwas, keine Ahnung.
Be Real.
Be Real, ja. Be Real. Und da haben wir noch nicht über die anderen Sachen gesprochen, wie WhatsApp oder so den Standard. E-Mail haben die gar nicht mehr, E-Mail ist komplett raus. Ja, E-Mail haben die nur, weil sie sich irgendwo einloggen müssen und dafür eine E-Mail-Adresse brauchen, ansonsten ist das Thema durch. Und deswegen sind die die ganze Zeit auch so beschäftigt, weil wir müssen, die müssen ja, um einen gewissen Status, einen Kommunikationsstatus zu erhalten, zum Beispiel bei Snap, bei Snapchat, müssen die ja weiter posten. Ja? Oder bei Be Real, um irgendwas sehen zu können, müssen die regelmäßig in einem Zeitfenster X irgendwas posten. Also diese Psychologie dieser Plattform, die ist eigentlich toxisch, ja. Also auch diese ganzen Reels, die du dir dann anschaust und wo du dann nach 2 Stunden merkst und sagst, oh, wow. Also ich finde das sehr erschreckend, was da abgeht. Aber gut, ich glaube, es ist eine eigene Podcast-Folge.
Sehr gerne. Unsere Kinder sind im ähnlichen Alter. Und da könnte ich auch noch viel erzählen. Wobei auch viel Technologie, die benutzen, das, wo ich wirklich beeindruckt bin, wie die das machen und Absolut. Was das macht. Also beide sprechen fließend Englisch beispielsweise. Also Englisch in der Schule ist für die nur, entsprechend sich Noten abholen und die sind mindestens bei einer 1 seit Jahren. Das ist darauf zurückzuführen, dass sie einfach weltweit Freunde haben. Ja, die haben, das ist ja auch so, dass die halt einfach eine Unzahl an Freunden haben, mit denen sie sich online treffen und teilweise auch. Also Englisch ist mal so die Grundsprache, ja. Ich höre ab und zu mal auch Spanisch oder Italienisch oder Französisch, was in der Schule für das schlimmste Fach der Welt war. Das machen die jetzt so aus Spaß, fangen die jetzt irgendwie an, mit Franzosen dann in irgendeiner Form versuchen zu kommunizieren. Und das ist, finde ich, das ist was Schönes, was Gutes, ja.
Ja, es gibt auch die schönen Seiten, absolut. Ich habe letztens beim Elternabend angeregt, wie wäre es denn, wenn wir mal so ein paar Workshops anbieten zum Thema KI oder Internet, Digitalisierung. Und dann haben sie gemeint, die anderen Eltern, na krass, ich weiß nicht, ob unsere Kinder da irgendwie Zeit sich nehmen wollen. Und dann habe ich gesagt, wieso Kinder? Ich rede von euch.
Weißt du, sehr gut.
Die Kompetenzen der Eltern zu erhöhen und zu begreifen, was da eigentlich stattfindet. Ja, also da sind es uns die Kinder, also uns auch uns beiden, glaube ich, einfach, die uns, also die wir uns ja jetzt hier jeden Tag damit beschäftigen, aber unfassbar, wie die damit umgehen und wie diese ganzen Tools orchestrieren ohne Burnout. Also ja, auf jeden Fall.
Aber da ist der wichtigste Tipp, wenn ich mal einen Tipp loswerden kann, weil ich finde, die Gespräche führen wir ja auch immer wieder, wenn man auch mit anderen Eltern Abend isst und dann kommt man eigentlich letztendlich immer auf solche Themen. Geht ihr denn damit um? Das Wichtigste, finde ich, und das ist, ja, kann man ja als Tipp abspeichern, mal mitmachen, zuschauen. Und nicht das immer nur als, das ist etwas, was möglichst reglementiert werden muss. Und wenn, dann macht bitte die Tür zu und dann ballert da weiß nicht was für Spiele. Interessiert sein. Fragen stellen dazu. Das können teilweise vor allen Dingen bei Jugendlichen in dem Alter die interessantesten Gespräche sein, die man überhaupt führen kann. Ich streiche Interessierten, die Gespräche, die man überhaupt führen kann. Und da ist es toll, wenn man dann die Jugendlichen in so einem Redeschwall erlebt, wenn sie erzählen, was das für sie auch bedeutet, was sie denn da so machen. Und allein das Interessiertsein und dann mal ein bisschen tiefer hinschauen, was passiert da eigentlich. Das bringt dich überhaupt mal in die Situation, wenn ich dann auch dann mit Datenschutz und mit überhaupt Sicherheit ankomme, dass die dann auch dafür ein Ohr überhaupt haben. Ja, wenn man immer nur dagegen ist und das ist alles Teufelszeug und das darf man alles nicht machen und möglichst wenig bitte nicht und reglementieren und da und Firewall-Einstellungen da. Also als die Kinder kleiner waren, hatten sie halt ein Problem, dass sie so einen Vater hatten, weil da war nicht viel möglich. Ja. Aber irgendwann habe ich dann auch gesagt, das macht keinen Sinn und habe dabei zugeschaut, dass sie die Dinger knacken und habe mich jedes Mal gefreut, wenn sie das tun. Mhm. Und heute verstehen sie beides dadurch, dass wir einfach im Austausch waren. Und die, wenn wir bei Snapchat zum Beispiel sind, das ist für die meisten krass, dass bei Snapchat ja eine Map gibt Und da sehen die sich ja. Also die verabreden die sich ja auch gar nicht mehr. Die schauen einfach drauf, ah, wer ist gerade bei Kumpel X? Ah, die sind alle bei der Dings zu Hause, da gehe ich jetzt auch mal vorbei. Ah, die zwei sind im Gym, cool, ich wollte eh jetzt ins Gym, fahre ich jetzt schon mal los, dann sehen wir uns da. Ja, genau. Und der andere, ach, der sitzt gerade sogar an der S-Bahn, vielleicht erwische ich den noch. Die brauchen gar nicht quatschen, das sehen die alles auf der Map. Und dann denkt man sich so, oh, Moment, Datenschutz, oh Gott, da werden wir ja alle erstmal Angst kriegen, man kann mich tracken und so weiter. Und da kann man mit denen auch sprechen, wie hast du deine Einstellung gemacht, wer darf was, wann sehen. Und da ist viel möglich zum Glück. Und das verstehen die dann noch viel besser, wenn man überhaupt in den Dialog kommt. Und das geht nur, wenn man sich dafür interessiert und auch positiv entsprechend Gespräche führen kann, ohne einfach dagegen zu sein. Ganz schön langer Tipp, ne?
Ja. Aber ein super Tipp, den ich, ohne dass ich ihn wusste von dir, letztens erst so gemacht habe. Ich bin mit meiner 15-jährigen Tochter ins Kino gegangen und wir waren schon eine Stunde eher da. Ja? Was hast du da gemacht? Da sitzt du dann im Auto. Ja, und hast dann das gemacht, was die Jugendlichen machen, wenn sie dann einen Führerschein haben, nämlich sich einen Energy Drink kaufen und sich darüber austauschen, was man dann so macht. Und dann fand ich es total süß eigentlich, weil sie gesagt hat, willst du mal meinen Instagram-Account sehen? Also wir würden nie unsere Eltern adden, ja, aber ich zeige dir mal.
Es gibt ja einen Eltern-Account und es gibt auch einen internen.
Noch nicht mal den gibt es bei uns. Ja. Es gibt eigentlich nur Secret und Kontaktanfragen werden wirklich ignoriert. Ja, aber das fand ich dann schön, dass sie da gesagt hat, okay, ich zeig dir das mal, ja, oder ich wollte dann auch wissen, hey, wieso Snapchat, warum noch ein Tool, ja, oder was ist dieses Be Real, ja, was ist da das Besondere, was fasziniert euch da? Und erstaunlich, wie reflektiert sie dann doch auch sind, ne, und sagen, hey, wir verstehen schon, was die Plattform mit diesen Reels und diesen Shorts erreichen wollen, ja. Aber die haben schon auch damit zu tun. Ne? Die unterhalten sich schon auch über Digital Detoxing und solche Geschichten. Ne? Also wie sie da einfach mal ein bisschen mehr Abstand hinkriegen. Ne? Mein Lieber, ich glaube, ich freue mich auf einen Podcast, der sie irgendwann mal hoffentlich gründet, wo es genau um diese Themen geht, die Eltern aufzuschlauen, also diese Kompetenzen einfach auch zu transportieren, um mehr Verständnis, vielleicht ist das ja eine Idee, eine Inspiration für irgendjemanden, der das gerade hört, und diesen Podcast bauen will. Ich habe noch so eine kleine Q&A-Session mit dir vor, bevor wir diesen Podcast beenden. Ich stelle dir ganz schnell Fragen und du versuchst in einem Wort oder einen Satz zu antworten.
Das kann ich nicht.
Das kann ich nicht.
Kurz antworten kann ich nicht. Gemerkt?
Pass auf. Gibt es eine Eigenart oder ein Spleen, den du hast, den wenige kennen? Irgendein Tick oder so.
Den wenige kennen.
Oder keiner, die du jetzt ja unbedingt preisgeben möchtest.
Also ich habe es heute wieder gemerkt, ich zucke immer mit diesem Auge hier. Das kennt keiner, habe ich noch nie öffentlich darüber gesprochen, habe ich auch noch nie jemand erzählt. Könnte ein Tick sein, weiß ich, ob das eine gute Antwort ist.
Ja, hatten wir so noch nie, nehmen wir einfach mit. Was ist dein wichtigstes Produktivitätstool?
Mein wichtigstes Produktivitätstool ist mein Kalender.
Mhm. Meine auch. Ja. Zeit ist kostbar. Kannst du uns ein Buch empfehlen, was für dich ganz persönlich, muss jetzt kein Fachbuch sein, ganz persönlich einen großen Mehrwert hatte?
Ich habe gesehen, du hast Steffen Merath mal als Gast gehabt. Das Buch habe ich gelesen, als ich mit einem Burnout ganz unten am Boden lag und mich da dann wiedererkannt habe, auch wenn es mega kitschig ist. Aber alle diejenigen, die meinen, sie sind irgendwie alle Superman und Batman in einer Person oder Supergirl und Batgirl in einer Person und glauben, sie sind unkaputtbar, man merkt es leider erst dann, wenn es zu spät ist. Und das Buch, weiß nicht, ob das wirklich hilft, wenn man nicht schon vor die Wand gefahren ist. Mir hat es seltsamerweise wirklich geholfen, auch wenn ich immer wie heute noch über den Kopf schüttel. Wie heißt denn das?
Der Weg des erfolgreichen Unternehmers.
Hm?
Ja, also ich meine, der Stefan Merath ist ja nicht ohne Grund so erfolgreich und das Buch, was ja sehr plastisch demonstriert klar macht eigentlich, wo die Engpässe liegen. Also das, ich habe es auch verschlungen, mehrfach sogar gelesen, weil es wir brauchen immer wieder diesen Reminder. Es reicht nicht, ein Buch zu lesen, man muss halt auch umsetzen. Ne? Und dann muss man sich halt Teilaspekte rausnehmen und sagen, okay, krass, an dieser Position bin ich gerade. Übrigens, ganz toller Podcast, habe ich, glaube ich, am Anfang noch nicht erzählt, dieser Podcast-Folge hier. On the way to new work. Du warst im Interview. Michael Trautmann, glaube ich, hatte ich interviewt. Mhm. Auch, glaube ich, ein sehr erfolgreicher Ex-Agenturchef, der den Podcast mit einem Kollegen zusammen macht. Und also was mich hat das echt berührt, weil ich dich natürlich auch kenne, auf der einen Seite, aber auch, weil wir da sehr viele Parallelen unternehmerisch haben und du sehr persönlich auch deinen Weg beschreibst. Also als Ergänzung für alle die, die noch mehr über dich, Marco, erfahren wollen, lege ich das ans Herz und packen wir natürlich inklusive Kontaktdaten alles in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Marco, drei Interviewgäste. Welche drei Interviewgäste aus deinem Netzwerk oder Kontakte aus deinem Netzwerk können wir für diesen Podcast gewinnen, von denen wir noch was lernen können? Wen kannst du uns empfehlen? Wer passt hier rein?
Michael. Michael auch, weil er ja umfangreiche Erfahrung hat und sehr interessiert ist. Das ist, glaube ich, eine Riesenstärke von ihm. Der interessiert sich fast für alles und kann sich auch echt begeistern und kann auch deshalb nahezu mit jedem Thema, kann wahrscheinlich zu jedem Thema einladen und könnte einen wertvollen Beitrag machen. Christoph auf der Gegenseite ist der Gegenpart, den nimmst du dann, wenn Michael nicht brauchst. Also das sind zwei Gäste, auch wenn sie selber Host sind, das wäre sicherlich eine Bereicherung, mit denen zu quatschen.
Cool.
Dritte Person? Dritte Person.
Aber du kannst sie auch aufheben. Kannst du mir auch
Gib ich mir auf.
Hebst du dir auf. Okay, cool. Lieber Marco, wir sind am Ende dieses Interviews und ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage, stell dir vor, es gäbe ein Plakat, was jeder auf dieser Welt sehen könnte. Was würde auf dem Plakat draufstehen?
Wichtigste Erkenntnis, auch jetzt nochmal auf den Podcast, da kam es, glaube ich, deutlich rüber, ist, ich habe viel zu lange einen Menschen in meinem Leben nicht auf dem Schirm gehabt und ignoriert, und das war ich selber. Und da müsste sowas draufstehen, dass man versteht, hey, an allererster Stelle solltest du selber kommen. Das haben auch Familien, also Eltern mit Kindern, sagen dann immer, an erster Stelle kommen die Kinder, dann kommt meine Frau oder mein Ehemann, dann komme ich. Das ist fatal, so zu denken, habe ich lange gemacht. Seitdem ich das geändert habe, geht es mir wirklich besser und auch meinen Kindern und den Leuten um mich herum, denen geht es besser, wenn es erstmal mir besser geht.
Super, das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank, Marco, für deine Zeit und ich freue mich vielleicht auf ein Update demnächst.
Alles klar, danke dir.